Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Bootsflüchtlinge brechen aus einem Camp in Lampedusa aus und protestieren gegen Lagerbedingungen und Rückschaffung. Papst Benedikt hebt die Exkommunikation von traditionalistischen Bischöfen auf. Unter ihnen ein Holocaustlügner. Im Gazastreifen normalisiert sich das Leben, aber für viele wohl nur ganz langsam. Besuch in einem Spital. In Zürich werden Asylbewerber in einem alten Hotel einquartiert. Heute war Tag der offenen Tür für die Bevölkerung. Und zwei Schweizer Siege. Didier Defago gewinnt die Abfahrt in Kitzbühel und Dominik Kiesin in Cortina. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Roger Brindlin.
Auf der süditalienischen Insel Lampedusa haben mehrere hundert Flüchtlinge den vergitterten Ausgang des Aufnahmezentrums durchbrochen. Vor dem Rathaus des Ortes protestierten sie dann gegen die Asylpolitik der italienischen Regierung. Sie schlossen sich einer Kundgebung von Einheimischen an, die ihrerseits gegen Pläne für ein weiteres Einwandererzentrum auf der kleinen Insel vor Tunesien demonstrierten. Das derzeitige Lager ist auf 850 Personen ausgerichtet. Doch leben dort mittlerweile mehr als doppelt so viele Menschen. Dabei handelt es sich zumeist um Bootsflüchtlinge aus Afrika. Das italienische Innenministerium widersprach der Darstellung eines Ausbruchs. Die Insassen seien nicht verpflichtet, im Lager zu bleiben, hieß es. Papst Benedikt XVI. Hat den Kirchenausschluss von 4 fundamentalistischen Bischöfen rückgängig gemacht. Die 4 Anhänger der abtrünnigen Kirche von Ekon im Unterwallis waren 1988 aus der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen worden, nachdem sie der dissidente Erzbischof Lefebvre verbotenerweise zu Bischöfen geweiht hatte. Einer der 4 ist besonders umstritten, weil er behauptet, im Zweiten Weltkrieg seien keine Juden in Gaskammern umgekommen. Der Papst glaube an die schriftliche Zusage der Traditionalisten, mit dem Heiligen Stuhl ernsthaft über bestehende Differenzen reden zu wollen, begründet der Vatikan seinen Entscheid. Die Schweiz hat ihre Hilfe im Gazastreifen eingeleitet. Erstmals seit Ausbruch der Kriegshandlungen Ende Dezember hätten Schweizer Helfer Zugang zu Gaza erhalten, teilt das eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten mit. Zunächst werde dafür gesorgt, dass die Menschen im Gazastreifen zu Wasser, Nahrung, Kleidern und zu einem Obdach kämen. Weitere Prioritäten seien dann Schulen sowie die psychologische Unterstützung, insbesondere von Kindern. In England schwelt ein Streit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen BBC und der Regierung. Die BBC hatte sich geweigert, einen Spendenaufruf für die Palästinenser im Gazastreifen auszustrahlen. Der Fernsehwerbespot gefährde die Objektivität, argumentiert die BBC. Der britische Minister für internationale Entwicklung hingegen, Douglas Alexander, rief den Sender auf, seine Haltung zu überdenken. Das Leid im Gazastreifen sei ungeheuerlich. Es entstehe sonst der Eindruck, dass die Not der Menschen im Gazastreifen nicht ernst genommen werde. Und Gesundheitsminister Bradshaw doppelte nach. Er warf der BBC vor, sich von Israel einschüchtern zu lassen. Die BBC müsse Israel bisweilen die Stirn bieten, sagte er. Die grafische Branche in der Schweiz hat ihren neuen Gesamtarbeitsvertrag noch nicht ganz auf sicher. Nach dem Arbeitgeberverband haben zwar auch die Delegierten der Gewerkschaft Sina ihre Zustimmung erteilt, in der Schwebe ist aber noch die Zustimmung der Gewerkschaft Comedia. Die Delegierten hießen heute den GAV gut, weil aber die Abstimmung relativ knapp ausfiel, soll nun eine Urabstimmung der Basis für Klarheit sorgen. Die Comedia-Delegierten kritisierten, dass die Zulage für Nachtarbeit gesenkt werden soll. Die Gewerkschaft Sina hingegen teilte mit, das Ergebnis sei angesichts der aktuellen Konjunkturlage insgesamt positiv, vor allem die Erhöhung der Mindestlöhne. Der schwere Sturm, der gestern und heute über weite Teile Westeuropas fegte, hat große Schäden angerichtet und mehrere Tote gefordert. 9 Menschen starben in Spanien. Darunter sind 4 Kinder, die in der Nähe von Barcelona beim Einsturz eines Sporthallendachs ums Leben kamen. Weil durch den Sturm zahlreiche Leitungen beschädigt wurden, waren im Norden Spaniens rund 700.000 Menschen stundenlang ohne Strom. In Frankreich brach die Stromversorgung gar für 5 Millionen Menschen zusammen. In allen betroffenen Ländern, auch in der Schweiz, waren zahlreiche Straßen- und Bahnlinien unterbrochen. Und auch im Luft- und Schiffsverkehr kam es zu Behinderungen. Die Schweizer Skination kann heute gleich doppelt feiern. Es gab zwei Siege. Mehr dazu in der Sportzusammenfassung des Tages mit Ueli Reist.
Didier Defago gewann das Abfahrtsrennen in Kitzbühel, Dominik Gysin jenes in Cortina. Damit haben beide eine Woche nach ihrem ersten Abfahrtssieg im Weltcup den zweiten nachgeliefert. Defago hatte letztes Wochenende bereits den Klassiker am Lauberhorn gewonnen. Heute verwies er die beiden Österreicher Michael Walchhofer und Klaus Kröll auf die Plätze 2 und 3.
Ja, unglaublich. Ich glaube, ich hätte nicht können besser erwarten. Wengen ist super gewesen, ist eine schwierige Woche erlebt. Aber dass heute so gut läuft, ich hätte auch nicht erwarten. Für mich ist es wirklich ein super Gefühl, also ein Traumhaft.
In Kitzbühel zeigte das ganze Schweizer Team eine ausgezeichnete Leistung. Didier Güsch fuhr auf Platz 4, zeitgleich mit dem Amerikaner Bodie Miller. Der Liechtensteiner Marco Büchel wurde 12., Ambrosi Hoffmann 14., Silvan Zurbriggen 16. und Carlo Janka 20. Dominik Gysin hatte selbst während des Rennens nicht erwartet, am Schluss die Schnellste zu sein.
Ja, es ist unglaublich, eine Woche nach Altenmarkt. Ich hätte es nie gedacht. Ich bin im Ziel, habe ich gedacht, vielleicht das Top-10-Resultat wäre mega gewesen. Aber ja, ich habe super schnelle Ski gehabt und ich bin sehr glücklich.
Nadja Stieger wurde 7., Monika Domermuth 11. Mit diesen Resultaten sind Didier Defago und Dominik Gysin in den Kreis der Medaillenanwärter an der WM in Val d'Isère Anfangs Februar aufgestiegen.
Das Wetter. In der Nacht fällt vor allem in den Alpen und im Süden noch etwas Schnee, dazu bläst kräftiger Nordwind. Morgen Sonntag lockern sich Wolken- und Nebelfelder auf und es wird zunehmend sonnig. Die Temperaturen erreichen dann im Norden rund 3, im Süden bis 8 Grad. Am Montag ist es anfangs zum Teil noch sonnig, dann folgt die nächste Störung und aus Süden setzt Schneefall ein. Die Temperaturen liegen dann bei 1 bis 4 Grad.
Demonstrationen. Die Flüchtlinge in Lampedusa protestieren gegen die Lager und die Bevölkerung gegen die Flüchtlinge. Der Pontifex baut eine Brücke. Papst Benedikt holt ultrakonservative Bischöfe in die Kirche zurück. Auch einen Holocaust-Lügner. Trümmer, Wunden und seelische Verletzungen. Besuch im Schifa-Spital in Gaza-Stadt. 4 Sterne auf dem Durchgangsheim. Zürich nutzt ein altes Hotel als Asylunterkunft. Eine Besichtigung. Und scharf beobachtete Kampagne. Rumänische und bulgarische Politikerinnen zur Schweizer Abstimmung über Freizügigkeit. Hunderte von Bootsflüchtlingen sind auf der süditalienischen Insel Lampedusa aus ihrem Aufnahmelager ausgebrochen. Sie protestieren in der Stadt gegen die misslichen Zustände im überfüllten Camp und gegen die Absicht der Regierung, sie so rasch wie möglich wieder auszuschaffen. Aber auch die Bewohner der Stadt Lampedusa demonstrieren. Sie wehren sich gegen ein zweites Identifikationszentrum, das auf der Insel in Betrieb genommen worden ist. Rolf Pellegrini berichtet.
1700 Flüchtlinge sind im Erstempfangszentrum von Lampedusa untergebracht. Platz hat es maximal für 800. Das Lager ist komplett überfüllt. Gestern und erneut heute Vormittag brachen Hunderte aus dem Lager aus und protestierten lauthals im Städtchen Lampedusa. Die Polizei schaute ohnmächtig zu. Die Zahl der Ordnungshüter soll jetzt erhöht werden, kündigte Premierminister Berlusconi an. Und er versuchte zu beschwichtigen, nein, nein, die Flüchtlinge würden keinesfalls im Lager festgehalten. Sie hätten die Möglichkeit, sich frei auf der Insel zu bewegen. Da fragt sich nur, wieso das Zentrum umzäunt ist und in der Regel die Carabinieri jenen auf die Fersen geschickt werden, die sich abzusetzen versuchen. Zu Reibereien im Lager, zu Zusammenstößen auch mit Polizisten und Militärs kam es in letzter Zeit häufig. Einige Flüchtlinge beklagten sich auch über Polizeibrutalität. Sie seien geschlagen worden. Klar ist, die Verhältnisse sind unhaltbar geworden. Der Ausbruch letzte Nacht hatte wenigstens ein Gutes. Das leere Zentrum konnte notdürftig gesäubert und in Ordnung gestellt werden. In Lampedusa sind im letzten Jahr über 30.000 Flüchtlinge angekommen, fast 2/3 mehr als 2007. Und ihre Zahl wird zweifellos weiter zunehmen. Die Regierung Berlusconi hat die feste Absicht, die Attraktivität Italiens für Bootsflüchtlinge zu vermindern. Daher hat der Innenminister Maroni angekündigt, mit Jahresbeginn würden die Flüchtlinge nicht mehr aus Lampedusa in andere Zentren Süditaliens befördert, sondern sie müssten auf der Insel bleiben und dort solle dann auch direkt in einem zweiten Identifizierungslager entschieden werden, ob sie gleich zurückgeschafft werden könnten. Das ist es, was den Protest der Bevölkerung wie auch der Flüchtlinge in Lampedusa hervorgerufen hat. Wie eine rasche Ausschaffung der Bootsflüchtlinge in der Praxis geschehen soll, ist im Übrigen schleierhaft. Italien hat einen funktionierenden Rücknahmevertrag nur mit Ägypten. Mit Libyen ist Rom seit langem im Gespräch. Aber Gaddafi nimmt sich Zeit, viel Zeit. Und auch die Maghreb-Staaten sind häufig nicht daran interessiert, ihre geflüchteten Staatsangehörigen wieder bei sich aufzunehmen. Jetzt will sich Maroni mit den tunesischen Behörden treffen, denn die Mehrheit der Demonstranten auf Lampedusa, 900 heißt es, seien Tunesier gewesen. Freilich, selbst wenn Tunesien sie zurückzunehmen bereit sein sollte, müssten die Flüchtlinge nach geltenden Regeln zunächst einem Richter vorgeführt werden. Werden sie das wirklich? Niemand kann es überprüfen.
Rolf Pellegrini. Gestern schon kursierten Gerüchte, heute hat sie der Vatikan bestätigt. Papst Benedikt XVI. Ist den katholischen Traditionalisten entgegengekommen und hat die Exkommunizierung von 4 Bischöfen aufgehoben. Diese wurden vor 20 Jahren vom ultrakonservativen Erzbischof Lefebvre geweiht, ohne Zustimmung des Papstes. Papst Benedikts Entscheid wird in der katholischen Kirche so oder so zu reden geben. Einer der 4 Bischöfe aber sorgt weit über Kirchenkreise hinaus für Unruhe. Religionsredaktorin Katrin Uelci berichtet.
Der englische Traditionalistenbischof Richard Williamson ist ein bekennender Holocaust-Leugner. Vor ein paar Tagen gab er im schwedischen Fernsehen ein Interview, in dem er behauptet, dass es keine Gaskammern gegeben habe.
I believe there were no gas chambers. Yes. I think the most serious conclude that between 200,000 and 300,000 Jews perished in Nazi concentration camps, but not one of them by gassing in a gas chamber.
Es seien höchstens 300,000 Juden in Konzentrationslagern gestorben, aber nicht einer von ihnen in einer Gaskammer. Dass Papst Benedikt XVI. Nun gerade einen Holocaustleugner wieder in die römisch-katholische Kirche aufnimmt und das wenige Tage vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, ist für viele unerklärlich. Bereits haben verschiedene Organisationen empört auf die Rehabilitierung von Richard Williamson reagiert. Dies sei ein beunruhigender Rückschritt im kirchlichen Kurs gegen den Antisemitismus, erklärt die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus in Paris. Mit der Rehabilitierung von Richard Williamson steht Papst Benedikt XVI. Nicht das erste Mal im Rampenlicht, wenn es um Antisemitismus geht. Für Unmut sorgte bereits die angekündigte Seligsprechung Papst Pius XII., also jenes Papstes, der sein Amt während des Zweiten Weltkrieges innehatte. Noch immer ist die Haltung Pius XII. Gegenüber der Judenverfolgung nicht geklärt und der Vatikan weigert sich bis heute, die gesamten Archive zu öffnen und alle Dokumente über Pius XII. Freizugeben. Weitere Unstimmigkeiten gab es vor 1,5 Jahren, als der Papst die lateinische Karfreitagsliturgie wieder erlaubte. In einer alten Fassung dieser Liturgie war noch von der Verblendung des jüdischen Volkes die Rede, dass der Finsternis hätte entrissen werden sollen. Nach Protesten änderte der Papst den Passus ab. Für die Juden wird nun gebetet, damit sie Jesus als Retter aller Menschen erkennen. Die Entrüstung darüber, dass der Papst die Exkommunikation für die 4 Traditionalistenbischöfe aufhebt, entzündet sich aber nicht nur an Richard Williamson, denn die 4 Bischöfe gehören zur Bruderschaft des ehemaligen französischen Erzbischofs Marcel Lefebvre. Jahrelang hatte Papst Johannes Paul II. Mit Lefebvre verhandelt. Hauptstreitpunkt waren die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der ultrakonservative Lefebvre und seine Anhänger akzeptierten die Liturgiereform nicht. Auch das Kirchenverständnis des Konzils war ihnen zu modernistisch und sie lehnten die Religionsfreiheit ab, welche das Konzil Andersgläubigen einräumte. Der langjährige Streit zwischen dem Vatikan und dem französischen Erzbischof endete mit der Exkommunikation Lefebvres und seiner 4 Mitstreiter. Marcel Lefebvre starb 1991.
Seit einer Woche wird im Gazastreifen nicht mehr geschossen und in dieser kurzen Zeit ohne Gewalt hat die Bevölkerung wieder den Weg zurück zu einem normaleren Alltagsleben gesucht. Die ersten Schulen sind wieder offen, aber die Spuren des Kriegs werden noch lange sichtbar bleiben und nicht nur die Trümmer eingestürzter Häuser. Unser Sonderkorrespondent Robert Stähli hat in Gaza-Stadt das Schifa-Spital besucht.
Am einen Ohr das Handy, am anderen das Walkie-Talkie. Generaldirektor Dr. Mohammed Al-Kashet hat auch eine Woche nach der Waffenruhe noch immer alle Mühe, die Arbeit im großen Schifa-Spital in Gaza-Stadt zu koordinieren. Er verhandelt über die Verlegung von Schwerverletzten nach Ägypten, teilt Operationsteams ein und kämpft sich zwischen Büro und Operationssaal durch eine Menschenmenge, die auf Informationen über den Zustand ihrer Angehörigen wartet. Auf den Gang in den Operationssaal signiert er fliegend Papiere und spricht über die medizinische Versorgung. Die Lage habe sich etwas beruhigt, aber auch heute noch, eine Woche nach der Waffenruhe, würden sie viele Opfer des Krieges operiert. Und viele der Patienten, die man während des Bombenhagels notfallmäßig operiert habe, bräuchten jetzt sehr intensive Pflege.
Now in the hospital, you know, usually the cases start or need treatment, more care after war.
In der schlimmsten Zeit sei überall, wo es möglich war, auch in umfunktionierten Gebärsälen, rund um die Uhr operiert worden. Verletzte seien zu Dutzenden in den Gängen erst versorgt worden. Diese Situation habe sich klar verbessert. Die Patienten seien alle ins Spitalzimmer verlegt worden und auch Medikamente und Verbandsmaterial seien jetzt genügend da, meint der Spitaldirektor.
Concerning medications and disposables, now we have enough needs.
Besondere Sorgen machen Dr. Al-Kashet die vielen Opfer von israelischen Phosphorbomben. Es gebe für ihn keine Zweifel, dass Israel diese verbotene Waffe gegen Zivilisten eingesetzt habe. Im Schifa und im Nasa-Spital legen 15 Patienten, welche direkt mit Phosphor in Kontakt kamen und die schwere Verbrennungen erlitten hätten. Weitere Hunderte hätten die Dämpfe eingeatmet und das betreffe viele ältere Patienten mit Asthma und Bronchialleiden.
The effect was very severe on those patients who have bronchitis or bronchial asthma.
Die Bevölkerung habe ein tiefes Angsttrauma erlitten, sagt der Psychiater Dr. Eyad Sarash, weil sie sich bewusst geworden sei, dass es nirgendwo im Gazastreifen einen sicheren Platz für sie gebe.
The people have felt suddenly they are exposed, vulnerable, and there is no safe place for anyone, anywhere.
Wir konnten tagelang nicht schlafen, verschanzten uns im Haus und hofften, dass es nicht direkt bombardiert oder durch einen Treffer in der Nachbarschaft zusammenstürzen würde, beschreibt Sarash die Situation der Bevölkerung in den 3 Kriegswochen. Diese Angst und das Gefühl, von der Welt vergessen zu werden, habe tiefe Spuren hinterlassen.
People felt bitter and angry and abandoned.
Diese Verbitterung ist auch bei Dr. Sarash selber zu spüren. Der Krieg hat den bisher überzeugten Friedensaktivisten radikalisiert.
I'm moving in a circle of intellectuals and independent thinkers in Gaza who have always been on the, as we call, the peace wagon.
Er sei zusammen mit anderen Intellektuellen jahrelang im Friedenswagen gesessen. Aber jetzt werde er mehr und mehr zum friedlichen Widerstandskämpfer. Mit dem heutigen Regime in Israel könne man keinen Frieden schließen. Ein solcher sei erst möglich, wenn die Israelis die Palästinenser endlich als gleichberechtigte Partner anerkennen würden, meint Eyad Sarash.
Das war der Bericht aus Gaza-Stadt von Robert Stähli. Not macht erfinderisch, ganz offensichtlich. Für den Engpass bei den Asylunterkünften hat die Stadt Zürich kurzfristig eine überraschende Lösung gefunden. Seit Anfang Jahr quartiert sie Asylsuchende in einem leerstehenden Hotel ein. Nicht in irgendeinem Hotel, sondern im ehemaligen 4-Sterne-Hotel Atlantis Sheraton. Das provoziert Fragen und, nicht ganz überraschend, auch Unmut im Quartier. Deshalb sind Anwohner und Anwohnerinnen heute zum Tag der offenen Tür eingeladen worden. Sie kamen in Scharen. Sonja Schmidmeister.
In der großen Eingangshalle wird es eng. Immer mehr Leute drängen ins ehemalige Hotel Atlantis am Fuß des Uetlibergs.
Darf ich Sie gerade bitte mitkommen? Sie sehen da gerade auch, dass da in dieser Unterkunft auch Familie hat.
Gruppenweise werden rund 250 Besucher und Besucherinnen durchs Haus geführt. Die meisten sind aus der Nachbarschaft.
Einfach mal neugierig gewesen, wie das da oben aussieht. Ja. Und auch das Hotel, wie das nachher umgebaut wird, also die alten Strukturen. Und eben, wie die jetzt hier einquartiert sind, ja.
Wir wohnen gerade in der Nähe und wir haben das Atlantis kennt. Und jetzt haben wir das gesehen, wie das bewohnt wird und wie es funktioniert mit den verschiedenen Nationen im gleichen Haus. Und es klappt.
Auf dem Rundgang können Sie sich ein Bild machen. Von der Waschküche, von den Kochgelegenheiten, von den Zimmern.
Wir können jetzt hier gerade zu einer Familie rein. Ich sage es vielleicht gerade voraus, das ist eine Familie aus dem Irak.
Ein Vater und seine drei Töchter haben zwei Zimmer zur Verfügung. Einfach möbliert, vom einstigen Prunk ist nichts mehr zu sehen. Im Badezimmer stapeln sich Pfannen, auf dem Boden liegt ein großer Kartoffelsack, das Bad dient auch als Vorratskammer. Im Triemli-Quartier gehe die Angst um, seit bekannt geworden ist, dass der leerstehende Betonbau nun vorübergehend als Asylunterkunft dienen soll, erzählen einige.
Ich habe in unserer Straße, das ist Deutschland, das ist hier unten, und die nächste Straße. Ich habe schon sehr pessimistische Stimmen gehört.
Das sind Ängste, die wahrscheinlich da sind, weil wir ja also auch in der Stadt unten und in den Dörfern hat sehr viele also Kriminelle aus gewissen Ländern, das wissen wir ja nicht. Und das gibt Ängste, aber also ich habe jetzt keine Angst vor denen, sicher nicht da oben. Vielleicht, in der Stadt unten.
Ein 93-jähriger Nachbar sitzt nach dem Rundgang zufrieden in der Eingangshalle. Er war bei der Eröffnung 1970 als Alphornbläser dabei. Er freut sich, dass abends nun wieder Lichter brennen im leerstehenden Bau. Auch er war skeptisch, scheint nun aber versöhnt.
Also der Eindruck ist nicht schlecht. Wir hoffen nur, dass die Leute das estimieren, was man ihnen bieten tut. Es ist nicht selbstverständlich, dass man an einen Ort herkommt, wo gesorgt wird für einen.
Zum Tag der offenen Tür eingeladen hat die Asylorganisation Zürich, die für den Betrieb der Unterkunft zuständig ist. Öffentlichkeitsarbeit, sagt Direktor Thomas Kunz, sei gerade in diesem Fall sehr wichtig.
Auf jeden Fall ist die Vorstellung, ein 4-Sterne-Hotel und Asylsuchende, ein bisschen provokativ. Nur muss man klar sagen, das Atlantis im heutigen Hotel ist natürlich kein 4-Sterne-Hotel mehr. Da und dort sieht man noch etwas vom alten Glanz aufblitzen, aber sonst ist es eine Umbauruine.
Viele hoffen, dass das Hotel Atlantis tatsächlich wie geplant bald umgebaut werden kann. Bis dann aber müsse die Stadt das Quartier noch besser auf dem Laufenden halten, sagt einer der lautesten Kritiker, der Quartiervereinspräsident.
Mit dem ist das nicht getan, heute am Tag eine offene Tür zu machen. Das sind nur die Leute gekommen, die sich jetzt interessiert haben. Das ist ein Erfolg und es ist gut, dass sich die Leute interessieren. Das finde ich gut. Und dass Asylanten da sind, das ist jetzt so, das können wir auch nicht bekämpfen, sondern wir bekämpfen nur die Informationspolitik.
Auch für die Verantwortlichen ist es mit dem Tag der offenen Tür nicht getan. Sie haben die Quartierbevölkerung heute eingeladen, in einer Begleitgruppe mitzumachen.
Aus Zürich berichtete Sonja Schmidmeister. Noch gut 2 Wochen bis zur Abstimmung über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit. Wenn die Frage dann auch lautet, wollen Sie die Personenfreizügigkeit generell weiterführen, geht es den Gegnern wohl oft hauptsächlich um die beiden jüngsten EU-Länder, Bulgarien und Rumänien. In jenen Ländern wird die Schweizer Abstimmung darum besonders genau verfolgt. Ein Nein wäre eine Zurückweisung, die man dort nicht akzeptieren würde. Thomas Oberer hat sich in Brüssel am Sitz der EU bei bulgarischen und rumänischen Politikerinnen und Politikern umgehört.
Biljana Raeva kennt die Schweiz gut. Sie ist bulgarische EU-Parlamentarierin der Liberalen und gleichzeitig Vorsitzende des Ausschusses, der sich mit den Beziehungen zur Schweiz befasst. Sie habe große Sympathien für die Schweiz, betont Raeva. Doch die Abstimmungskampagne mit den Raben habe ihr nicht gefallen.
Definitely is not nice to see you represented in this way. Definitely is not nice neither as a point of view Bulgarian but also as European and populist parties and populist tendencies normally are trying to present and to base themselves on the fears of the people.
Es sei nicht besonders angenehm, wenn man sich so dargestellt sehe, meint Raeva, ob als Bulgarin oder Europäerin im Allgemeinen. Aber es sei ja bekannt, dass populistische Parteien ihre Kampagnen auf den Ängsten der Menschen aufbauten. Für Bulgarien und Rumänien ist die Personenfreizügigkeit für alle eine Frage des Prinzips. Einen Ausschluss wollen sie sich nicht gefallen lassen. Dies sei nicht im Sinne des europäischen Geistes der Einheit. Dass nicht alle so denken, ist auch dem rumänischen EU-Abgeordneten Daniel Dayanu klar. Er sei nicht blind, sagt er. Misstrauen wie in der Schweiz gegenüber Immigranten gebe es überall.
Je ne suis pas aveugle. Je comprends la méfiance des citoyens de la Suisse. Il y a une méfiance vis-à-vis des immigrants partout, mais les Roumains.
Aber so, da ja nur die Rumänen und Bulgaren seien mit Blick auf die EU keine Immigranten, sondern normale europäische Bürger. Und zu deren Grundrechten gehöre die Personenfreizügigkeit.
C'est la libre circulation.
Diese Meinung ist hier in Brüssel breit abgestützt. Die beiden jüngsten EU-Länder müssen sich keine Sorgen machen, dass sie die EU im Stich lässt. Zwar gibt es auch innerhalb der EU immer wieder Kritik an Bulgarien und Rumänien. Zum einen werde die Korruption nicht genug bekämpft und auch in Sachen Justizreformen gäbe es noch viel zu tun. Aufgrund dieser Skepsis bleibt das politische Gewicht der Ostländer eher klein. Trotzdem würde die EU sich bei einem Nein geschlossen hinter Bulgarien und Rumänien stellen, meint Daniel Gross vom Zentrum für europäische Studien in Brüssel.
Ein Mechanismus der Solidarität muss dann in Gang kommen. Teil der Verträge ist halt die Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit innerhalb der gesamten EU. Und dies muss auch in Verträgen mit dritten Ländern durchkommen. Insofern gibt es gar keine andere Wahl für die EU-Institutionen, als sich für Bulgarien und Rumänien einzusetzen.
Ein Nein am 8. Februar wäre eine traurige Sache, sowohl für die EU als auch für die Schweiz, meint die Bulgarin Raeva. Denn man würde mit der Personenfreizügigkeit ein Abkommen verlieren, von dem beide Seiten profitieren würden.
That's going to be a very sad story for both sides, for both European Union and for Switzerland, because we're going to lose an agreement we've been working on for many years. Both sides, we gained on this agreement.
Deshalb würde ein Nein zur Personenfreizügigkeit in Bulgarien und Rumänien schlecht ankommen. Und auch das Verhältnis zur gesamten EU würde stark belastet. Für den rumänischen Abgeordneten Dayanu ist klar, käme es zu neuen Verhandlungen, würde sich die EU-Kommission für europäische Interessen einsetzen und sicherlich nicht für diejenigen der Schweiz.
Dans un accord, il y a deux parties. Pour la Commission, l'intérêt primordial, c'est l'intérêt de l'Union, pas l'intérêt de la Suisse.
Dieser Meinung ist auch der Europaspezialist Daniel Gross. Die Schweiz habe einiges zu verlieren.
Es ist unvorstellbar, dass bei zukünftigen Verhandlungen bessere Verträge für die Schweiz herauskommen. Und vor allen Dingen würde dann jetzt die EU sagen, die Schweiz ist halt kein zuverlässiger Verhandlungspartner mehr. Wir wissen nicht, ob am Ende die Verträge auch wirklich eingehalten werden.
Die bulgarische Europaparlamentarierin Raeva gibt sich aber optimistisch. Sie glaubt an ein Ja am 8. Februar. Denn es gehe doch darum, wie die Beziehungen vertieft werden könnten, wie man sich besser kennenlerne und nicht darum, gegenseitige Ängste zu schüren.
We have to look for how we better develop our relations, how we learn each other's cultures and enjoy each other's positive sides rather than try to frighten the people.
Freundliche Töne also. Noch muss man vielleicht sagen, denn bei einem Nein würde das Klima zwischen der EU und der Schweiz ganz sicher frostiger.
Thomas Oberer berichtete. Die Personenfreizügigkeit ist morgen auch Thema unserer Wochensendung international. Dort geht's um die Arbeitsmigration nach der Osterweiterung innerhalb der EU. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich waren Isabel Jacobi und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.